Hi, die Sonja und ich, wir begrüßen euch recht herzlich zum zweiten Teil unserer dreiteiligen Serie über das deutsche Skispringen.
Hallihallo.
Wir sind letzte Folge bei Jens Weißflug stehen geblieben und haben über ihn in höchsten Tönen gesprochen. Kann man ja auch machen. Er war einer der erfolgreichsten Springer in der DDR und dann auch in den 90ern, als die Wiedervereinigung war.
Genau.
War er immer noch sehr, sehr erfolgreich. Und da knüpfen wir jetzt einfach an. Mhm. Weil neben Jens Weißflug war dann auch in den 90ern jemand anderes sehr, sehr Bekanntes mit dabei.
Genau.
Als Duo.
Genau. Es haben sich nämlich nicht nur Ost- und Westdeutschland vereinigt, es haben sich auch die Ostdeutschen und die Westdeutschen Springer vereinigt sozusagen. Und dieses Duo bildet da quasi eine Symbolik, die besser nicht hätte ausfallen können. Nämlich neben Jens Weißflug dann der große Dieter Thoma.
Dieter Thoma. Genau. Dieter Thoma hat schon vor der Vereinigung 1988 hat er seinen ersten Weltcup gewonnen in Thunder Bay und war dann ab den 90ern wirklich sehr, sehr erfolgreich. Hat als erster Westdeutscher nach Max Bolkert endlich wieder die Vierschanzentournee gewonnen, nämlich 1990. Und wurde auch in dem Jahr Skiflug-Weltmeister und so weiter und hat eine Karriere hingelegt, war unglaublich.
Ja.
Aber auch Jens Weißflug hat richtig viele weitere tolle Sachen
geschafft.
Genau. Dankeschön. Er hat auch 1991 die Vierschanzentournee gewonnen und auch 96 hat er wieder die Vierschanzentournee gewonnen, dieses Mal als BRD-Springer. Und es ist immer sehr, sehr lustig, weil man auch in der Geschichte sieht, dass es immer ein Duo gibt im deutschen Team, die alles einfach abräumen.
Irgendwie schon, ne? Also das will man jetzt auch in den nächsten, im Fortgang dieser und der nächsten Folge dann noch genauer betrachten. Aber es hat sich so herauskristallisiert, dass es irgendwie immer auf ein Duo hinausläuft, ganz merkwürdig, woran das liegt.
Ja. Leider gab es dann 91, 92 so einen ganz kleinen Einbruch im deutschen Team, weil vor allem Dieter Thoma ausgefallen ist, weil er sich nämlich den Meniskus musste er operiert werden, weil er sich den beim Training gerissen hat. War dann so ein bisschen schwierig, weil auch keiner so wirklich nachkam. Da hat man schon so ein bisschen gemerkt, dass nach Jens Weißflug und Dieter Thoma kam nicht so viel hinterher. Der Einzige, der auch heute noch bekannt ist, ich denke, dass viele ihn kennen, ist Dufner, Christoph Dufner.
Ja, genau.
Sagt einem ja bestimmt auch noch was. Der wurde dann 16. im Gesamtweltcup in 91, 92 und hat so ein bisschen die deutsche Fahne mehr oder weniger noch hochgehalten. War dann auch 92, 93 derjenige, der als Einziger einen Sieg einfahren konnte bei der Vierschanzentournee in Oberstdorf. Und das war dann leider auch sein letzter Weltcupsieg. Aber was man zu Dufner sagen muss, er ist ein absoluter Teamspringer gewesen. Also beim Team war er da und war immer ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil des Teams. Gewann nämlich Teamgold 1994 bei Olympia und bei der WM in Ramsau 1999 und holte mit dem Team Bronze in Trondheim 1997.
Ja, also irgendwie ist das auch so eine Sache, die sich durchzieht. Ne? Wir haben einige an Duos, die immer so ganz weit vorne dabei sind. Und dann haben wir aber auch viele Athleten, die einfach so diese klassischen Teamspringer sind. Also die man immer zuverlässig damit reinnehmen kann, ja. Weil sie liefern ihre Leistung ab. Aber die so als Einzelathleten, ja, nicht so den ganz großen Durchbruch geschafft haben irgendwie. Wobei es natürlich auch schwer ist. Immer, das muss man immer dann auch so in Relation sehen. Ne? Ich meine, was willst du denn neben einem Jens Weißflug und einem Dieter Thoma? Ist halt auch irgendwie schwierig, sich da nochmal als dritte Legende heraus zu etablieren. Da kannst du eigentlich so gut sein, wie du willst. Du stinkst halt immer ab, so, wenn man es mal so formulieren will.
Ja, vor allem, ich denke, das hat halt auch damit zu tun, dass sich auf die Jahre, wo die beiden auch erfolgreich waren, sich halt alles darauf konzentriert hat. Und wenn die beiden dann wegfallen, denkt man zwar, jetzt kommt irgendein Phönix aus der Asche daher und macht's genauso oder tritt in die Fußstapfen. Das ist aber halt einfach nicht einfach. Weil wie soll das ein Duftner schaffen, der vorher immer im Schatten gestanden hat? Das ist fast nicht möglich, weil sich vieles halt auch einfach auf die beiden konzentriert hat. Ist halt einfach so. Deswegen konnte das deutsche Skispringen sehr, sehr froh sein, dass 93, 94 Weißluck dann wieder wirklich sehr, sehr erfolgreich geworden ist und auch sie wieder 7 Weltcup-Siege heimnehmen konnte. Und das hat sich dann über die nächsten Jahre auch so ein bisschen weiter geführt. 94, 95 hatte er zwar nur noch einen Weltcupsieg, aber hatte immer noch viele Podestplätze. Auch Thoma hatte Podestplätze und so weiter. Also die beiden waren eigentlich die Vorzeigespringer schlechthin in den 90er Jahren fürs deutsche Team.
Ja, nicht nur fürs deutsche Team, auch glaube ich für den Gesamtweltcup insgesamt.
Ja, das stimmt.
Ja, gerade Jens Weißflog war natürlich irgendwie auch das Maß der Dinge zu diesem Zeitpunkt schon. Zusammen auch mit anderen auch. Also es ist ja nie einer ohne Konkurrenz gesprungen, aber auch da muss man einfach sagen, immer wirklich ganz, ganz, ganz weit vorne mit dabei gewesen. Und das war ja auch die große Zeit des Reinhard Hess, der ja nach der Wende vom DDR-B-Kader-Trainer dann zum DSV gewechselt ist, dort dann auch erstmal auch Traineraufgaben übernommen hat und dann nach einer irgendwie misslungenen WM 93 zum Nationaltrainer berufen wurde. Hat auch hier etwas, also um auch nochmal so diese Brücke ein bisschen zu schlagen zu dem, was wir in der vorherigen Folge besprochen haben, in dem wir nämlich festgestellt haben, dass in der DDR sehr viele herausragende und revolutionäre Trainingsmethoden entwickelt wurden. Also unter anderem beispielsweise man angefangen hat, im Sommer auch zu trainieren und zu springen, um eben dann Ganzheitlichkeit reinzukriegen. Nicht nur das, sondern er hat eben auch andere Trainingsmethoden der DDR mit übernommen, als eben auch damals Einheimischer und hat damit natürlich auch nochmal eine ganz neue Dynamik und auch eine sehr erfolgreiche Dynamik in das gesamtdeutsche Team gebracht. Und so hat sich dann doch alles irgendwie sehr schön zusammengefügt.
Auf jeden Fall, weil sie mussten sich dann letztendlich auch keine Gedanken mehr um Nachwuchs plötzlich machen. Also dann kamen plötzlich Namen wie Martin Schmidt oder Sven Hannawald daher. Und auch als dann letztendlich 97, 98 dann Dieter Thoma gesagt hat, dass er leider aufhören muss nach so vielen Rückschlägen, gesundheitlich und so weiter, war aber dann kein geringerer als Sven Hannawald direkt dahinter, der dann Erfolge gefeiert hat. Und dann als kleiner 24-jähriger Springer dann auch direkt schon 2 Weltcupsiege und 7 Podestplätze hatte und so weiter. Und damit hatte man dann Gott sei Dank den Nachwuchs. Und ich glaube, da hat Reinhard Hess auch sehr, sehr viel zu beigetragen, dass man auch nach dem Nachwuchs geguckt hat damals. Und das ist auch fürs deutsche Skispringen bis heute ganz, ganz wichtig, dass man sich nicht auf 2 Leute konzentriert, die sehr erfolgreich sind, sondern weitermacht. Das hat man vielleicht dann bei Dufner und so weiter gemerkt. Okay, man hat nichts mehr danach, das geht zwar, aber wir brauchen mehr und hat dann halt was getan. Und man sieht, dass das letztendlich Früchte getragen hat, indem dann halt Sven Hannawald und Martin Schmidt kamen und das kompensieren konnten, dass Dieter Thoma und auch Jens Weißflug dann aufgehört haben.
Da war natürlich großes Glück, dass das ziemlich übergangslos alles über die Bühne ging und da nicht viel dazwischen war. Also Jens Weißflug hat ja kurz vorher 96 sein Karriereende verkündet, hat kurz vorher nochmal die Vierschanzentournee gewonnen. Also 12 Jahre oder was, nachdem er die zum ersten Mal gewonnen hatte. Das ist natürlich wirklich eine Wahnsinnsgeschichte. Also ein Athlet, der wirklich von vorne bis hinten immer irgendwie so gefühlt auf dem gleichen Level gesprungen ist, und zwar auf einem sehr, sehr hohen Level gesprungen ist. Und dann, wie du schon sagst, 2 Jahre später dann der Rücktritt oder 2,5, 3 Jahre später dann mit von Dieter Thoma und dann eben dann auch gleich diese Ära Schmidt-Hannawald, die dann losging. Das war natürlich ein riesen Glück auch irgendwo, ne? Also,
ja, genau. Weil nämlich 98, 99 dann eigentlich die Saison von Martin Schmidt war.
Ja.
10-mal gewonnen, den Gesamtweltcup gewonnen. Hanni war kurz dahinter auf Platz 6 und so weiter. Also es war irgendwie, es ging direkt weiter und Schmidt hat dann seine Hochzeit gehabt und das deutsche Skispringen konnte weiter jubeln, weil das war die Zeit, als die ganzen Mädels plötzlich
ausgerostet sind.
Komplett ausgeflippt
sind. Ja, also das war so diese Boybandisierung des deutschen Skisprings. Das war etwas, das haben wir, glaube ich, vorher nicht erlebt. Weil, vielleicht auch ein bisschen deswegen, weil jetzt, ja okay, gut, ich meine, ist jetzt alles eine Geschmacksfrage, aber Martin Schmidt und Sven Hannawald hatten halt doch etwas mehr Potenzial zum Mädchenschwarm, als das vielleicht im Vorfeld der anderen Athleten zu anderen Zeiten hatten. Wobei ich glaube, auch Dieter Thoma einer war, denn auf den sind schon auch viele abgefahren irgendwie.
Ja,
Und
aber so richtig dieses Boyband-Feeling kam erst dann zu Schmidt und Hannawalds Zeiten, wo sie alle komplett ausgerastet sind. Ich
ja.
habe in der Recherche habe ich mir noch mal so ein bisschen alte Videos angeschaut und es ist halt einfach lustig, wie man im Hintergrund bei den Jubeln die
Schon, ne?
ganzen kleinen Mädchen jubeln hört. Das hat man heute auch nicht mehr so, aber das hast du so gehört, wie die. Ne?
Das
Da habe ich
stimmt.
gedacht, da hörst du so echt raus. Das
Das war
ist
krass.
so heftig
Das war
einfach.
absolut
Und
krass. Zumal auch
ja.
das Ganze wurde natürlich medial auch gepusht bis zum
Ja.
Erbrechen, ja. Also
Ja.
es hat ja damals dann, RTL ist ja auf den Zug halt voll aufgesprungen und hat das Skispringen für sich entdeckt, hat das auch groß inszeniert. Er hat es ins
Mit
Privatfernsehen
Werbung und so.
gebracht. Das hat natürlich dem Sport schon einen mordsmäßigen Push gegeben und einen Fokus gegeben und natürlich auch dann den Athleten, also gerade Schmidt, Hannawald. Ich weiß nicht, ob das immer so einen Spaß gemacht hat oder ob die nicht irgendwann auch einfach mal die Schnauze voll davon gehabt haben und einfach lieber irgendwie ihr eigenes Ding gedreht hätten. Auch ich weiß noch genau, auf jeder Bravo Sport war irgendwie Sven Hannawald drauf oder sowas. Also es war. Und das Problem war ja, was ich hatte, ich weiß nicht, ob du das auch hattest, das war zufälligerweise genau die Zeit, in der ich auch zum Skispringen gekommen bin. Ja, das war aber tatsächlich einfach ein Zufall, weil ich damals auf der Skiflugschanze war in Oberstdorf, also auf der
Boah, ja.
Heini-Klopfer-Schanze, von der wir ja bei der letzten Folge geredet haben. Und das hat mich wie ein Schlag getroffen, weil ich es gar nicht glauben konnte, dass das alles existiert und so weiter. Und das war aber genau dieser Zeitpunkt. Und ich meine, ne, das war vor 20 Jahren irgendwie. Und wir sind ja noch jung und knackig. Und damals waren wir halt Teenager. Ich fand es schrecklich. Ich fand es schrecklich, zufällig genauso alt zu sein wie diese ganzen kreischenden Mädchen. Und ich wollte auf keinen Fall in diese Schublade gesteckt werden, dass ich das ja nur mag. Wegen Hannah Waldschmidt, weil ich in die verknallt war. Nein, ich war in die nie verknallt. Es ist tatsächlich so, ich war nie, ich, nein. Und habe dann
Kann
angefangen,
ich nicht sagen.
wirklich? Nein, echt nicht. Also, Sven Hannawald war mir immer schon irgendwie immer zu dünn. Auch nochmal ein Thema, auf das wir gleich zu sprechen kommen. Und ich persönlich bin der Meinung, dass Martin Schmidt immer ein bisschen aussah wie mein Bruder. Und dann ging das einfach. Und das geht
Oh
nicht.
ja,
So,
okay, ja,
auf
ja.
jeden Fall, ich habe mich dann halt volle Kanne viel mit dem Skispringen der 50er Jahre beschäftigt. Also gerade die Thematik Weiler, dass wir Brutscher, Klopfer und sowas, was wir in der letzten Folge hatten, um mich so abzugrenzen. Das war total, ich habe da, das war schrecklich. Ne? Also ich war dann ganz froh, als dieser Hype rum war, auch wenn er leider Gottes auf, ja, das Ganze, der Abstieg dann sportlich leider auch stattfand. Ja. Aber dieser ganze mediale Trubel, der
Ja.
war schon gut, dass der irgendwann mal wieder vorbei war.
Es war halt auch so, es hat ja schon in den 2000 oder 1999, 2000 so angefangen. Da war ja Martin Schmidt sehr, sehr erfolgreich. Es war ja nicht so, dass beide unbedingt gleichzeitig wirklich sich überschnitten haben, sondern zuerst kam so die Martin Schmidt-Zeit, dann kam die Sven Hannawald-Zeit. Martin Schmidt war da auch noch sehr
Ja.
erfolgreich, aber bei den Anfängen von Sven Hannawald, gerade 2001, 2002, ne, braucht man nicht drüber zu reden.
Ja.
Das war die Saison von Sven Hannawald, alle vier Springen der Vierschanzentournee gewonnen. Da bin ich auch Fan geworden. Man könnte jetzt sagen, Erfolgsfan. Nein, war es nicht. Mein Opa war schuld und dafür bin ich ihm bis heute unglaublich dankbar, dass er mir diese Sportart mit mir geguckt hat und mir ans Herz gelegt hat, weil ich, da war ich Feuer und Flamme für diese Sportart und war auch Feuer und Flamme für Sven Hannawald, muss ich ehrlich sagen. Also,
Echt?
da war ich, wie alt war ich da? 11? Und ja, war sehr verliebt.
Also verliebt war ich. Aber ich war natürlich auch Feuer und Flamme für Sven Hannawald, weil
Also.
das. Also ich habe ihn heute noch vor Augen, wie er da steht mit seinem silbernen Anzug und dem blauen Helm und jubelt sich die Seele aus dem Leib. Also auch in seiner
Ja.
ganz besonderen Art und Weise, wie er das immer getan hat. Das war schon
Ich habe es mir
Hammer.
noch mal angeguckt und ich kriege
Ja.
heute noch Gänsehaut, wenn ich das sehe.
Vor allen Dingen,
Also, was da alles. Ja, was der geleistet hat.
was mich immer so wahnsinnig irritiert, wenn ich diese alten Bilder angucke, wie riesig diese Anzüge waren.
Die Anzüge, ja.
Die du könntest einfach meinen, die sind in einem Heißluftballon gesprungen. Ne? Unglaublich große Anzüge im Vergleich zu heute. Ja. Das macht mich jedes Mal aufs Neue völlig irre, wenn ich das sehe. Ich denke, wow, das kann ja gar nicht sein. Heute ist es überhaupt nicht vergleichbar mit heute.
Auch die Sprungstile einfach. Ja. Ne? Das V von Honey war mini. Ganz, ganz, ganz eng. Und er springt wie sonst was. Ja. Und er hat auch immer gute Haltungsnoten bekommen, weil er wirklich sich sehr, sehr wenig bewegt hat. Ne? Der war wirklich Aber heutzutage, spring mal so heutzutage. Guck dir die Vs heute an. Das ist was ganz anderes. Das ist was ganz
gut. Okay. Die Technik hat sich auch weiterentwickelt. Die Ski sind ja auch anders.
Ich finde es so krass.
Aber das ist schon der Hammer.
Aber das trotzdem, stimmt, ja. das ist, wie sich das entwickelt hat, ne? Innerhalb von, sag ich mal, gut, das sind jetzt schon wieder 20 Jahre. Ich denke halt immer, wenn ich daran denke, es war 2001, 2002, sind es für mich gefühlt 10 Jahre. Nein, Anna, es sind schon 20 Jahre. Du musst damit klarkommen, es sind schon 20 Jahre. Aber hallo, die Zeit ist halt einfach auch, fühlt sich an wie 10 Jahre, tut mir leid. Also
irgendwie schon.
Ist halt einfach so, gell?
Ja, und wir reden ja auch von einer Zeit, in der ja nicht nur Sven Hannawald und Martin Schmidt ganz vorne mit dabei waren, sondern auch die hatten ja ihre Konkurrenz. Und das waren ja auch nicht irgendwelche Leute, sondern Namen wie Adam Malisch, wie Andres Wiethölz, wie Jana Ahonen. Also wirklich die Creme de la Creme des Skisprings. Und gerade Adam Malisch ist ja eine eigene Legende für sich geworden. Und mit denen in Konkurrenz zu stehen und eben auch sich zu betteln und sich auch oft genug durchzusetzen, das zeigt auch noch mal mehr, was diese beiden Männer für große Leistungen gebracht haben. Ja, nicht zuletzt die absolute Legende Sven Hannawald mit seinem Vierschanzentournee, Vierfacherfolg, von dem man ja, 50 Jahre lang nicht gedacht hat, dass das überhaupt mal möglich sein würde. Und dann macht er das einfach. Und zwar nicht einfach nur so, sondern haut dabei auch noch 2 Schanzenrekorde und einen neuen Gesamtpunkterekord raus. Und denkst, das kann doch nicht sein. Also, ja.
Und jedes Mal hat er die Quali sausen lassen. Damals war es noch so, dass die besten 10 direkt qualifiziert waren. Also wenn du unter den besten 10 im Gesamtweltcup warst, musstest du nicht unbedingt zur Qualifikation antreten. Du warst sowieso qualifiziert. Also konntest du dir überlegen, ob du überhaupt antrittst bei der Qualifikation. Bei der Vierschanzentournee ist es ja dann so, dass die Pärchen gebildet werden. Und wenn du nicht bei der Qualifikation startest, bist du halt automatisch 50.
Genau.
Oder wenn 2 nicht starten, bist du 49. und 50. Und somit ist es so, wenn Sven Hannawald nicht gestartet ist, war er 50. und musste immer gegen den Besten der Qualifikation starten.
Ja.
Gegen den Ersten. Das war, aber ihm hat es nichts ausgemacht. Er wusste, er springt gegen Adam Malisch oder er springt gegen, ne, Matti Hautamäki, oder den müssen wir ja auch noch mal ein bisschen erwähnen. Ne? Ist egal. Er hat's halt einfach gemacht, weil er irgendwie das Selbstbewusstsein hatte. Rückblickend, wenn man sich viele Dokus von Sven Hannawald anschaut, wenn er einen so ein bisschen mit in die Gefühlswelt damals mit reinnimmt, hat er damals schon wirklich Schwierigkeiten gehabt, mit diesem ganzen Druck, mit diesem ganzen Erfolg und so weiter klarzukommen. Hast du ihm nicht angemerkt? Also er hat gesagt, dass ihm das bei seinem letzten Sprung in die Bischofshofen egal gewesen ist, ob er gewinnt oder nicht. Er ist einfach gesprungen, und wenn es nicht so gewesen wäre, dann wäre es für ihn auch okay gewesen. Unser einer hätte jetzt nicht gedacht, dass ihm das egal ist, aber
ich glaube, du bist irgendwann bist du völlig halt abgestumpft, so, glaube ich. Du bist irgendwann einfach nur und denkst, ich will einfach nach Hause ins Bett oder so. Also wo keiner mich anschreit oder halt, also im Anschreien im Sinne von zujubelt die ganze Zeit und dieser ewige Trubel und dieses ganze Theater. Ich glaube, irgendwann denkst du einfach, lass mich einfach nach unten und ich will weg. So kann ich auch verstehen.
Ja, er hatte letztendlich halt ziemlich viel Adrenalin in sich, und als das Adrenalin dann weniger geworden ist, ist er auch zusammengesackt.
Ja.
Aber es ging halt in der Saison weiter mit ganz vielen Sachen. Er wurde noch Skiflug-Weltmeister in Harachov vor Schmidt. Und wer wurde Dritter?
Matti Hautamäki?
Ja, richtig. Genauso waren die Olympischen Spiele auch 2002, die ja auch wirklich, wirklich sehr, sehr spannend waren. Kein geringerer als Simon Amann ist 2-mal Olympiasieger geworden, der Harry Potter. Über den haben wir ja auch schon gesprochen. Ja. Hanni hat dann Silber gewonnen, und mit dem Team, mit Hocke, Schmidt, Uhrmann und er, haben dann auch noch Gold geholt und sage und schreibe 0,1 Punkte vor Finnland.
Ach, stimmt.
0,1
ja,
Punkte.
Diese Geschichte. Ah,
ja. Das war ja auch so krass. Also es ging halt Schlag auf Schlag weiter. Also er war immer oben auf dem Level, hat auch seine Erfolge gebracht. Und auch eine Saison später hat er 6-mal in der Saison gewonnen, wurde Zweiter im Gesamtweltcup hinter Adam Malisch und so weiter.
Und hat in Willingen,
aber ich glaub, das hat
in Willingen damals das legendäre 2003-Springen in Willingen, wo er 5-mal die 20 im ersten Durchgang abgeräumt hat und im zweiten ja. Durchgang dann 4-mal und eine 19,5. Ne? Also das ist natürlich auch, jo.
Das ist so krass. Also der hatte echt damals einfach einer der besten Sprungstile, muss man sagen. Ja. Also er hat einfach da gelegen, bei ihm hat nichts gezuckt.
Das stimmt.
Nichts, da hat nicht à la Geiger einen Arm rausgehangen oder sonst irgendwas. Da war alles, sorry,
das
tut mir leid, aber da hat alles, ne, wie im Bilderbuch, wie im Schulbuch einfach alles gepasst. Und deswegen hat er es sich auch verdient. Schmidt konnte in dem Jahr, nämlich in 2002, 2003, leider nicht wirklich an die Ergebnisse des letzten Jahres, also da hat auch viel an ihm gezerrt, nicht wirklich anknüpfen. Sehr, sehr schade. Er wurde da nämlich auch nur 23. im Gesamtweltcup. Also da ging es schon so ein bisschen bergab.
Es ging ein bisschen sehr, bergab sehr mit dem Herrn Schmidt, das stimmt. Diese Bergab-Phase hat ja dann leider doch einige Jahre angehalten. Also die beiden haben an dem Punkt dann, sie sind ungefähr zur gleichen Zeit, ungefähr gleich furios gestartet. Ich glaube, das kann man gut voneinander vergleichen. Dann zum Schluss hin haben sich doch das Ende der jeweiligen Karrieren doch deutlich voneinander unterschieden. Also wo wir an Sven Hannawald nur relativ kurz in Anführungsstrichen Freude hatten, denn 2005 dann auch schon ein nicht so schönes Karriereende, einfach irgendwie plötzlich und auch aufgrund krankheitsbedingt alles irgendwie nicht schön gelaufen, hat Martin Schmidt ja noch viele, viele Jahre weitergemacht mit dem Skispringen. Und zwar auf dann eben ja nur noch mittlerem und auch dann am Ende nicht mehr so gutem Niveau. Hat lange gekämpft, hat lange versucht, auch immer wieder dann ran sich zu kämpfen, was natürlich auch einen hohen Respekt gebührt, meiner Auffassung nach. Ich gebe zu, ich gehörte damals auch zu denen, die gesagt haben, ich verstehe das nicht, warum hört er denn nicht einfach auf? Er hat doch wirklich so viel erreicht in seiner Karriere. Warum muss man das, und das setze ich jetzt in Anführungsstrichen, kaputt machen, indem man noch ganz schön viel schlechte, Doppelanführungsstriche, Ergebnisse nachliefert? Aus heutiger Sicht sehe ich es komplett anders, muss ich wirklich sagen, sondern Martin Schmidt hat gezeigt, dass er fürs Skispringen einfach gelebt hat und diesen Sport geliebt hat. Und es sicherlich heute auch immer noch tut, aber jetzt als aktiver Athlet. Und deswegen gesagt hat, ja, okay, ich bin nicht mehr so, ich weiß vielleicht auch, dass ich nicht mehr dahin komme, wo ich mal war, weil da musst du, also das ist natürlich ein, wenn vom Olymp kannst du ja nur absteigen, wo willst du denn sonst noch hin? Ich mache es trotzdem weiter, weil ich mag Skispringen, ich liebe das, ich will das weiterhin machen und mir ist das dann halt auch egal, wie viele Leute da vielleicht dann noch langsam anfangen, irgendwie schräg zu gucken und so weiter. Also, ja.
Ich habe es nochmal von einer anderen Perspektive aus gesehen, was mich so ein bisschen, um es vorsichtig auszudrücken, so ein bisschen gestört hat. Und das ist jetzt wirklich böse, aber ich fand, er hat anderen den Platz weggenommen in vielen Situationen, also ohne ihm nahe treten zu wollen. Also wenn man sich das jetzt mal insgesamt anschaut, 2003, 2004 kam sowieso ein Riesenumbruch. Reinhard Hess hat aufgehört, 2003. Wolfgang Steiert hat übernommen, sein damaliger Co-Trainer. Und da war plötzlich ein neuer Trainer da. Sven Hannawald und Martin Schmidt als das große Duo der letzten Jahre außer Form. Und dahinter kam fast keiner nach. Klar konnte Martin Schmidt bis zu dem Zeitpunkt noch nichts dafür. Aber wenn man das dann halt weiterspinnt, in den Jahren auch danach, hätte man da schon andere Leute wieder nachgeholt, hätte man nicht ab dem Zeitpunkt so Schwierigkeiten auch mit dem Nachwuchs gehabt, weil das hatte man zu dem Zeitpunkt wirklich heftig. Also man hat gemerkt, auch da wieder, man hat alles auf das Duo abgestimmt. Ja. Martin Schmidt, Sven Hannawald und alle hinten dran hatten Schwierigkeiten. Und auch in den nächsten Jahren, wann hat Martin Schmidt aufgehört?
2014.
2000. 14 erst, ja. Also er war zwar auch nicht immer im Weltcup-Team noch, okay, aber so in manchen Jahren habe ich echt gedacht, ah, jetzt Leute, jetzt muss Nachwuchs nachkommen, weil sonst haben wir echt ein Problem. Wenn man sich nämlich die Jahre dann anschaut, 2003, 2004, wie gesagt. Ja, es gab andere Springer, es gab einen Michael Uhrmann, es gab einen Georg Speth, Alexander Herr, Maximilian Mechler und so weiter. Es gab viele Springer, die es versucht haben, aber es gab keinen einzigen Siegspringer mehr. Und das über Jahre hinweg. Außer Michael Uhrmann, der hat schon den ein oder anderen Sieg noch eingefahren, Gott sei Dank.
Ja.
Aber so, der durchgängig oben mit dabei war, gab es keinen.
Ja, das stimmt. Also das ist korrekt. Das war ja auch eines der großen Tragödien des deutschen Skisprings, dass das dann so Jahre gedauert hat, bis sich das alles wieder irgendwie glatt gezogen hat. Also ich könnte es insofern nachvollziehen, wenn denn Martin Schmidt tatsächlich irgendeinem wirklich wahnsinnig aussichtsreichen Kandidaten, Nachwuchsathleten den Platz in der Nationalmannschaft weggenommen hätte. Aber wen hätte man denn dafür reinnehmen können? Also es war ja jetzt nicht so, dass da jetzt Mods viele Leute gedrückt haben hinterher, die gesagt haben, ich bin aber auch ein Top-Athlet. Also beispielsweise, wie das bei Österreich ja auch in den letzten Jahren der Fall war, wo die einfach so viele Top-Leute hatten, dass sie sich gegenseitig die Plätze alle weggenommen haben. Da kann ich das dann schon verstehen, dass man irgendwann sagt, tut mir leid. Oder Japan, denke ich, ist auch ein ähnliches Beispiel mit Noriaki Kasai, den man natürlich gerne alleine, weil den jeder liebt, für immer und ewig einen Platz in der Nationalmannschaft zur Verfügung stellen will. Gleichzeitig aber sagen muss, ja gut, aber da sind halt andere, die brauchen auch eine Möglichkeit.
Klar, es war halt auch niemand, es war letztendlich auch niemand da, ne? Und
ja, das ist so ein bisschen, man hat natürlich auch immer, ich meine, konnte ja zu dem Zeitpunkt nicht wissen, dass das mit Martin Schmidt nicht mehr so richtig läuft. Das konnte sich ja keiner vorstellen. Ich meine, es war Martin Schmidt, dass das dann, es wurde ja dann auch in den Jahren 2006 bis 2009 durchaus wieder gut, also nicht mehr dahin, wo man wo er mal war, aber okay, das ist vielleicht dann auch zu viel verlangt, hat aber dann immer noch, also sich durchaus wieder gemausert, aber so richtig auf dem Level geblieben ist es dann leider nicht mehr.
Ich hatte bei der Recherche, habe ich mich zum Beispiel auch nochmal mit der nordischen Ski-WM 2005 in Oberstdorf, für mich auch einer der Highlights schlechthin, als das deutsche Team auf der Normalschanze Silber geholt hat. Da waren dann Georg Speth, Michael Uhrmann, Martin Schmidt und Michael Neumeier. Haben das geschafft, was man nie hätte. Die hätten fast auch noch Gold geholt, haben aber letztendlich Silber geholt. Mega krass einfach in einer Situation, wo keiner mehr an die deutsche Mannschaft geglaubt hat, haben die Silber geholt. Was habe ich für einen Zeitungsartikel gesehen? Martin Schmidt holt Silber bei der nordischen Ski-WM 2005.
Okay, danke. Ja.
Und ich denke mir so, okay, Moment mal. Jetzt mal, okay, ich bin sehr parteiisch. Also ich finde, Georg Speth hat letztendlich mit dem letzten Sprung das, ne? Ich meine, generell die deutsche Mannschaft, jeder hat einen guten Sprung gemacht, aber Georg Speth hat es letztendlich nach Hause geholt, im wahrsten Sinne des Wortes, weil das war in Oberstdorf. Und dann steht da, Martin Schmidt holt Silber. Und ich denke mir so, Entschuldigung, es ist schön, dass ihr den nennt, aber nennt auch bitte alle anderen. Yeah. Also das hat für mich halt so einen ganz, ganz faden Beigeschmack, weil ja, er hat wirklich eine tolle Leistung gebracht zu der Zeit. Er ist mit dafür verantwortlich, dass die deutsche Mannschaft das Silber geholt hat. Aber es waren auch noch drei andere mit dabei, die einen sehr großen Anteil an dieser Medaille hatten. Und so Sachen, dafür kann Martin Schmidt nichts. Kann er nichts, wirklich nicht. Aber es ist halt so, es hat für mich dann immer wieder so einen ganz faden Beigeschmack, dass immer noch diese strahlende Figur immer noch so in den Mittelpunkt gestellt wird, obwohl andere halt auch ihre Leistungen bringen.
Ja, das ist,
oder gebracht
genau,
haben
das in dem Moment. Zeigt halt auch ganz deutlich diesen dieses Licht und Schatten von dieser ganzen Geschichte, ne? Also zum einen hatten wir natürlich unheimlich, gerade in Deutschland, muss man sagen, mit Martin Schmitz und Hannah Wald, mit der ganzen Popularität, die die beiden ins Skispringen gebracht haben. Auch, ich meine, da muss man ehrlich sein, das Ganze bringt auch einen Haufen Kohle mit sich, ja? Also wenn es Privatfernsehen kommt und sich auf einmal für dich interessiert, wenn auf einmal in jedem zweiten Werbetrailer irgendwie zu sehen sind, weil sie dir irgendwelche Schokolade aufschwatzen, wenn große Firmen, die es heute teilweise gar nicht mehr gibt, auf einmal anfangen, Sponsoring zu betreiben, das ist natürlich was, das spült auch Kohle ins System, ja? Also auch der DSV hat von dieser ganzen Angelegenheit mit Sicherheit profitiert. Aber das sind auf halt die Geister, die du im Zweifelsfall halt tatsächlich halt auch nicht mehr los bist, weil dass da hinten auch noch andere sind, die dann halt eben sich da im Windschatten versuchen frei zu boxen, was eigentlich von vornherein ein unmögliches Unterfangen ist. Das ist dann wieder der Nachteil an der Geschichte, das stimmt schon, ne? Ja.
Ja, weil man hätte letztendlich nach Sven Hannawald und Martin Schmidt nämlich nochmal ein Duo gehabt, wenn es geklappt hätte mit Georg Späth und Michael Uhrmann. Das war halt auch so ein prädestiniertes Duo, was hätte auch. Aber es war halt damals, war da vielleicht auch nicht der Support da im Hintergrund.
Ja.
Man weiß es ja nicht, was da so abgegangen genau. ist. Ne? Man hätte die beiden auch nochmal pushen können. Die waren damals noch ziemlich jung. Die hätten wieder als Duo, ist ja so im deutschen Team so normal, hätten ne, aufsteigen können. Das vielleicht hat es auch am, ich will niemandem zu nahe treten, aber vielleicht hat es am das letzte Quäntchen Glück, das letzte Quäntchen Talent hat dann vielleicht auch gefehlt. Man weiß es ja nicht.
Ja, na klar.
Aber man weiß halt auch nicht, was zurzeit Wolfgang Steyert und Reinhard Hess so im deutschen Team so passiert ist, weil da hat einiges im Argen gelegen. Und der Zusammenhalt im Team war halt auch nicht da. Wenn man überhaupt überlegt, 2005, 2006, und ich glaube, es war auch eine kurze Zeit danach, Alexander Herr, dass der sich aus dem Team gestritten hat, der nachher für ein anderes Team gestartet ist. Das sind ja so Sachen, die sind ja dann auch, die bringen Unruhe ins Team rein.
Nicht Alex Herr, das war Michael Möllinger. Oder?
Michael Möllinger und Alexander Herr hat, glaube ich, auch, der konnte, glaube ich, auch, ja, Alexander Herr hat sich, glaube ich, auch da irgendwie, das war auch sehr, sehr schwierig. Ich glaube, der wurde letztendlich suspendiert oder so, glaube ich, und wollte dann für irgendein anderes Land antreten, aber ich weiß nicht mehr für welches. Michael Möllinger war auch, der ist ja nachher für die Schweiz
Genau. Ich weiß nur noch, bei Alexander Herr habe ich nur noch im Kopf, dass er dann auch irgendwie mehrfach versucht hat, Comeback, das ging aber alles irgendwie jedes Mal in die Hose. Und dann ist er irgendwie auch so ein bisschen verschwunden. Ja, es war, wie du schon sagst, ein großer Umbruch auch im Team insgesamt. So ein bisschen Anfang gefunden, glaube ich, auch mit Sven Hannawald, der mit Reinhard Hess dann irgendwie so zum Ende seiner Karriere, also zum Ende von Hesses, nee, das sagt man nicht, zum Hess-Karriere, also zum Ende der Karriere von Reinhard Hess, so ein bisschen mit ihm dann auch in die Wolle sich gekriegt hat und dadurch, dass er eben auch der war, der er war, auch die Möglichkeit hatte, da nochmal ein besonderes Gehör zu finden und dann so ein bisschen auch mit, wie man hört, dafür verantwortlich sei, dass Reinhard Hess dann den nicht mehr Bundestrainer war und Wolfgang Steyer dafür eingesetzt wurde. Es war natürlich aber auch die große Zeit der Magersucht-Diskussion, ja. So, und die war im DSV ja auch nicht klein. Also das gehört natürlich auch noch zu dieser ganzen Debatte mit dazu, zu dieser Zeit mit dazu.
Ach, das ist, also es gibt ein Bild vom deutschen Team, wo sie im Pool stehen. Ich weiß nicht, wer alles, Georg Späth, Sven Hannawald, Martin Schmidt, Stefan Hocke, wie auch immer. Ey. Ein Hungerhaken neben dem anderen. Es ist so heftig. Also das hat sich ja Gott sei Dank dann gewandelt. Aber da war auch, wie du schon sagst, ein Sven Hannawald sehr, sehr prädestiniert für. Und er war ja auch öffentlich, hat ja auch dazu gestanden irgendwann, dass er magersüchtig ist. Und das war alles nicht gesund.
Nee.
Dieses ganze System war nicht gesund. Man war, glaube ich, einfach auch, die ganzen Erfolge war man gewohnt. Und wollte immer wieder daran anknüpfen und hat dafür halt alles gegeben, hat sehr viel dafür geopfert. Nur leider an den falschen Stellen. Ja. Und das sieht man auch bei Sven Hannawald, der dann mit Burnout aufgehört hat.
Genau. Das war dann so.
Das hat einem ja das Herz gebrochen.
Ja, das war auch so. Das war auch so ein sehr, sehr unschönes Ende irgendwie insgesamt. Er hätte ein ganz anderes Karriereende verdient. Ich persönlich finde auch, dass Martin Schmidt ein anderes Karriereende verdient hätte. Also mir tut es immer noch so ein bisschen leid, dass einfach aus dieser großen Legende am Schluss irgendwie so, dass so ein bisschen sich ausgeschlichen hat und irgendwie dann auch nicht mehr so richtig, aber gut, ich meine, da sieht man mal, wie unterschiedlich halt Sportkarrieren auch verlaufen können, aber beide natürlich immer noch absolut weltbeste Springer und werden das auch für immer und ewig bleiben. Das ist auch ganz klar und haben das deutsche Skispringen ganz, ganz enorm geprägt.
Auf jeden Fall.
Genau, nach ihnen kam dann, also mit dem Ende von Reinhard Hess, wie schon gesagt, Wolfgang Steyert, der dann den Trainerposten übernommen hat, der das nicht sehr lange gemacht hat. Nee. Und zwar nur eine Saison lang.
Ja, Was man letztendlich auch nicht so ganz, ich glaube, man hat halt gedacht, dass man auch wieder an Erfolge anknüpft, dass man wieder ganz viele Siege einheimsen kann mit Wolfgang Steyert und so weiter. Das hat in der Saison nicht funktioniert. Also der einzige, wie gesagt, Michael Uhrmann hat einen Sieg gehabt in Zakopane. Georg Speth hatte einige Podestplätze, aber ich glaube, dass es nicht gereicht hat. Und deswegen hat man nach einem Jahr dann gesagt, nee, sorry, funktioniert nicht. Jetzt kommt Peter Rohwein.
Jetzt kommt Peter Rohwein. Das war zu der Zeit halt auch, um das so ein bisschen in den Kontext zu bringen, in dem auch andere Nationen gerade sich verändert haben. Also ich weiß noch, dass Mika Koljankoski ungefähr auch in dieser Zeit aus Finnland weggegangen ist und damals ja auch mit dem finnischen Team schon absolute Welterfolge gefeiert hat. Also das, wir haben ja über Finnland schon mal geredet. Und das, was wir heute sehen im finnischen Team, ist natürlich überhaupt nicht vergleichbar mit dem, was damals war. Also es ist genau das Gegenteil gewesen, ja. Und das ist also hauptsächlich Mika
Genau.
Kojonkoski anzurechnen, der ein absoluter Erfolgsgarant war. Das wusste man, wenn man Mika Kojonkoski engagiert, dann geht's aufwärts. Es war damals ja die große Debatte auch, ob er zum DSV wechseln würde, ob der DSV ihn nimmt. Das ist dann nicht passiert, sondern man hat dann also mit Steyert und Rowein dann auf interne sozusagen Trainer zurückgegriffen. Kojonkoski dann nach Norwegen gegangen und hat dann dort eben entsprechend seine Erfolgskarriere weitergeführt und hat das norwegische Team dann wieder
Ja.
auf Spur gebracht, was natürlich auch super cool ist. Aber das ist so der Zeitraum, in dem das Ganze halt einzuordnen ist und auch dieser ganze Umbruch und die ganze Debatte, die damit damals einherging, ne?
Ja, genau. Also ich denke, wenn man darauf gesetzt hätte, die Chance genutzt hätte und Mika Kojonkowski genommen hätte, hätte das Ganze vielleicht auch einen ganz anderen. Dann wäre Deutschland genau da gewesen, wo Norwegen, Roar Jochelsøy oder Bjørn-Einar Romøren zu der Zeit waren. Die waren zu der Zeit einfach die Vorzeigespringer im norwegischen Team. Sind auch wie sonst was, sage ich jetzt mal, noch ziemlich jung in Anführungszeichen gewesen und haben Riesenerfolge gefeiert, auch 2004, 2005 und so weiter. Das hätte genauso gut das deutsche Team sein
Ja,
können, hätte man auf
genau.
das richtige Pferd gesetzt.
Gut, hinterher ist man immer
Ja,
schlauer. Also man dachte natürlich, man setzt
genau.
aufs richtige Pferd, war dann leider doch nicht der Fall.
Ja, man hat aber trotzdem einige Jahre an Peter Rowein festgehalten. Also er war schon 3, 4 Jahre Trainer und ja, muss man mal sagen,
Ja, war nicht so
hat nicht so
viel.
ganz
Nee.
funktioniert.
Irgendwie hat es nicht so ganz
Also,
funktioniert. Nee, da hast du recht.
nee. Aber es war auch da so, es war vielleicht kein Einzelspringer unbedingt dabei, der ein Siegspringer war und so weiter. Aber als Team hat das deutsche Team oftmals auch funktioniert. Sie haben Podestplätze im Teamspringen gemacht, haben sogar in Willingen 2004, 2005 sogar als das Teamspringen gewonnen und so weiter. Man hat schon gemerkt, dass das schon im Team funktioniert. Aber es war nicht genug. Sie wurden Vierter im Nationencup oder mal Fünfter oder so. Es hat immer das letzte Quäntchen gefehlt, das wirklich auch wieder zu Erfolgen geführt hat. Und das hat auch in der Zeit von Peter Rowein hat es nicht funktioniert. Auch 2007, 2008 nicht. Ja.
Also das kam, das ja, das war die große,
Ja.
der große Breakdown des deutschen Skispringens. Gut, man kam von ganz oben über, ja,
Ja.
letztendlich kann man fast sagen, 2 Jahrzehnte mit, oder ist auch so mit Weißflug, Thoma und dann Schmidt, Hannawald. Das heißt, man hatte wirklich extrem hohe Anforderungen, ob das jetzt aus heutiger Sicht betrachtet, realistisch ist, zu erwarten, dass das immer so weitergeht, da kann man natürlich in Frage stellen. Aber also deswegen glaube ich, oder so fühlt es sich für mich an, wenn ich es aus heutiger Sicht irgendwie betrachte, denke ich so, ja, okay, man kann es ein bisschen, ich sehe es heute ein bisschen milder, als ich es damals gesehen habe, ehrlicherweise. Weil, ich meine, wie hoch ist die Chance, dass da dreimal der Blitz einschlägt? Die sage ich jetzt einfach mal, ja.
Ja,
Aber
naja.
es war zu diesem Zeitpunkt, war es eine große, große schwarze Wolke, die über Jahre über dem deutschen Skispringen gehangen hat. Und man konnte sich kaum vorstellen, dass es wieder aufwärts gehen würde. Und es waren harte Jahre, die auf diese großen Erfolge gefolgt sind und mit diesen harten Jahren mussten wir erstmal lange Zeit leben.
Genau. Dann sollte es ja wieder einen kleinen Umschwung geben, weil Peter Rowein dann aufgehört hat. Und dann kam niemand Geringeres als Werner Schuster. Und mit dem netten Herrn, der dann den Trainerposten übernommen hat, machen wir nämlich in unserem dritten Teil weiter.
Genau.
Wir hoffen, euch hat der zweite Teil auch gefallen. Und ja, dann hören wir uns zum dritten Teil wieder. Wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn ihr wieder zuhören würdet und den Ausgang bis heute vom deutschen Team noch mitverfolgen würdet.
Genau. Dann bis dann.
Bis dann.
Tschüss.
Anfangs galt er als zu klein, als zu schmächtig, aber er wurde trotzdem größer als die meisten. Kevin Keegan, Mighty Mouse, verließ als englischer Weltstar die Insel. Ein Tabubruch. Er ging zum HSV, wurde deutscher Meister, zweimal Europas Fußballer des Jahres und sogar Popstar, weil er nie nur mitspielen wollte. Er wollte dazugehören, aber er wollte vor allem gewinnen. Er wollte immer alles. Warum ihn genau das zur Legende machte und warum ihm am Ende doch ein Moment in seiner Karriere fehlte, hört ihr in der neuesten Folge der 100 Fußballlegenden. Kevin Keegan, Mighty Mouse. Überall, wo es Podcasts gibt.